Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Heute geht's in unserem Podcast auf die andere Seite der Welt. Mehr als 18.000 Kilometer Flugstrecke trennen unser Studio hier in Bad Wörishofen im Allgäu und den Betrieb unserer heutigen Gäste in Neuseeland. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdorf. Hallo Max.
Hallo Peter.
Ja, und wir sagen jetzt guten Abend an Annette und Klaus Todt, die Inhaber des Handwerksbetriebs Living Design in Neuseeland. Herzlich willkommen, Annette und Klaus.
Guten Abend, Peter. Guten Abend, Max. Eher guten Morgen.
Genau, das wäre jetzt genau mein Thema gewesen, um es mal kurz einzuordnen. Bei uns ist jetzt hier gerade kurz nach 9 am Morgen und bei euch ist es kurz nach 19 Uhr. Daher die ungewöhnliche Frage, wie war euer Tag? War es ein guter Tag?
War ein interessanter Tag für den Mittwoch. Ja, wir haben ein sehr volles Programm momentan, aber es war ein sehr kalter Tag. Wir hatten heute nur 2 Grad, also daher seid ihr ein bisschen besser wie wir, weil wir haben ja Winter momentan und es ist ja alles ein bisschen verdreht.
Also eigentlich genau umgekehrt.
Richtig. Also bei uns ist es gerade mit dem tiefsten Winter in Nelson und wie gesagt, mit 2 Grad im Workshop, das ist, bringt neue Probleme und neue Challenges mit sich.
Vielleicht verratet ihr beide, wo genau seid ihr in Neuseeland? Wo ist euer Standort?
Wir sitzen im Norden auf der Südinsel. Das heißt, Neuseeland ist ja aufgegliedert in 2 Inseln, die Nordinsel und die Südinsel. Und wir sind auf dem oberen Teil von der Südinsel. Der Ort heißt Nelson und ist ein sehr guter Platz für Touristen, weil wir haben den Abel Tasman als Nationalpark für uns. Wir haben die Lakes auf der anderen Seite. Wir haben die Marlborough Sounds zum Fischen. Also es ist ein sehr populärer Ferienort für ganz Neuseeland und auch für Europäer, die hier logischerweise und Urlauber, die hier permanent einprudeln.
Da werden wir nachher bestimmt noch den ultimativen Tipp von euch erfahren wollen. Aber und auch bevor wir auch gleich noch mehr auch über euren eigenen Weg sprechen, vielleicht erstmal einen Blick auf euren Betrieb. Living Design heißt der. Klaus, du bist gelernter Schreinermeister. Ist euer Betrieb ein echter Handwerksbetrieb?
Ja. Ich bin wegen seinem Schreinerbetrieb in Deutschland groß geworden. Meine Eltern hatten eine Büromöbelfabrik im Kreis Ludwigsburg in Kirchheim. Und wie gesagt, aber mein Favor. Ich war 5 Jahre alt, als meine Oma immer noch erzählte von, die leider schon tot ist, aber ich war 5, als ich beschlossen habe, Schreiner zu werden und habe nie was anderes verfolgt. Habe eine klassische Ausbildung gemacht zum Schreiner, nicht im elterlichen Betrieb, in der Gewestheim bei einer klassischen Schreinerei und danach, nach meiner Gesellen- oder nach meiner Lehrlingszeit bei der Firma Sauer, versucht bei meinen Eltern mit einzusteigen, aber das war leider nicht so ganz erfolgreich, wie das öfters mal so ist zwischen Eltern und ältere Generation, jüngere Generation. Mich hat es dann ins Allgäu verschlagen, nach Pfronten. Ich wollte eigentlich weiter, aber es hat mir einfach sehr gut gefallen dort und habe da meine Gesellenzeit vollbracht, bis ich dann nach Freiburg bin und in Schopfheim auf der Gewerbeakademie den Meister absolviert und auch in Freiburg dann nachher den Gestalter des Handwerks dann noch gemacht habe. Und das war dann so viel zu meiner Ausbildungszeit. Living Design ist eine Ausbildung in klassischer Handwerksbetrieb. Ich habe alles, was ich erlernen durfte und kann, in den Betrieb mit involviert. Wir arbeiten nicht auf CNC-Technik. Wir haben keine, wie man hier in Neuseeland sagt, eine Point-to-Point oder eine Nesting-Maschine. Wir arbeiten klassisch. Und da kommt jetzt im Prinzip das Interessante an der Firma auch zum Überleben in Neuseeland oder eben in die nächste Generation zu investieren, wo wir unseren Schwerpunkt drauflegen, wo man natürlich auch unabhängig sind von vielen Dingen, wie was die Trends angeht. Wir versuchen, unsere eigenen Trends zu kreieren. Und unsere Leute, die Mitarbeiter, die wir haben auch einen deutschen Schreinermeister aus Nürnberg, wir haben einen englischen Cabinetmaker aus London, und momentan einen jungen Lehrling, auch aus England, der jetzt im dritten Lehrjahr ist, aber die Ausbildungszeit, da können wir uns nachher noch drüber unterhalten, der ganze Ausbildungsablauf in Neuseeland ist sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was wir in Deutschland oder in Europa kennen.
Ne, sehr spannend. Und wie du sagst, also wir sprechen über so ein paar Sachen, auch wie Ausbildung läuft, wie Handwerk generell in Neuseeland läuft. Sprechen wir gleich drüber. Seit wann seid ihr denn jetzt in Neuseeland?
Am 24. Juni haben wir Deutschland verlassen, also im Hochsommer Deutschland, dann niedergeschlagen, dann im Winter in Neuseeland. Das war vor 19 Jahren, das sind 2005, sind wir gegangen. Mhm. Man muss schön dazu sagen, wir waren selbstständig in Deutschland. Wir hatten eine eigene Schreinerei in Laufen am Neckar. Mhm. Wie gesagt, vorausgenommen, wenn wir diese nicht gehabt hätten und all die Probleme oder Sorgen oder Fehler, die wir damals gemacht haben, nicht gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich heute nicht hier und wahrscheinlich nicht so, wie wir heute sind, aufgestellt. Mit dem Background, der in Deutschland war. Also wie gesagt, da war nichts Negatives dabei. Wir haben die Firma verkauft 2005 oder haben uns entschieden, die Firma zu verkaufen im Dezember 2004. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir verkaufen die Firma, du findest mir einen Platz, wo ich arbeiten kann, wo ich meine Familie mitnehmen darf. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine 2- und eine 4-jährige Tochter. Mhm. Und das bedarf natürlich einiger logistische Probleme. Mal A, wo findet man einen Platz? Dubai, die Emirates waren sehr, sehr spannend zu dem Zeitpunkt, weil da natürlich ein extremer Boom war, aber da wollte meine Familie als Mädels nicht unbedingt hin. Mhm. Und ansonsten gibt es nicht arg viel, wo man als Handwerker mit offenen Händen empfangen wird, wo man eine einfache Work Permit, das nennt sich eine Arbeitserlaubnis, bekommt.
Ja.
Und so haben wir inseriert, beziehungsweise wir haben auf dem, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir nachgeschaut haben, auf jeden Fall eine Schreinerei im Süden der Südinsel, heißt in Cromwell, hat gesucht nach 5 unterschiedlichen Schreinertypen. Typen, mhm, weil nicht menschlich sehen, sondern eher ihre Fertigkeiten. Es war im Massivholzbereich, ich war in der Konstruktion, es war in der Arbeitsvorbereitung, Montage und Project Management. Und Annette hat so lapidar und flapsig die E-Mail weggeschickt und gesagt, ich hätte das kombiniert in einer Person. long story short, drei Wochen später hatte ich einen Arbeitsvertrag mit dieser Schreinerei, die jemand gesucht haben für ein Projekt in Wanaka. Wanaka ist so das St. Moritz von Neuseeland. Da okay. Sehr, sehr elitäre Kunden, ja. Sehr aufwendige Häuser, sehr, sehr, sehr schöne Gegend, können wir uns nachher noch drüber unterhalten. Auf jeden Fall für diesen Kunden hat diese Schreinerei diese 5 Personen gesucht, die dann als Klaus dann nach Neuseeland geschippert worden sind. Dann 4 Monate später. Die Probleme kamen natürlich dann, ich sage, man braucht einen Container, man muss gucken mit den Kindern, man weiß gar nicht wirklich. Ich war noch nie, ich war nicht in Cromwell, ich war in Neuseeland bevor, ich war 93 für einen Sportwettkampf in Auckland, aber eben nicht ich war in der Region, aber ich war nicht in dem Ort. Und man stellt sich das dann schon ein bisschen schöner vor als das, was es dann nachher war. Man verlässt Deutschland im Sommer mit dem Hintergedanken, dass man ja schon weiß, dass man in den Winter kommt, aber Heizkörper, Isolierung, doppelverglaste Fenster waren schon ein bisschen unseren Standard, sage ich mal. Die Ernüchterung kam, ich sag mal, schlagartig. Man kommt in Cromwell an, die Temperatur unten im Süden, wir sind 800 Kilometer weiter unten von Nelson. Und je weiter man in den Süden kommt, je näher ist man logischerweise unten am Pol. Und der Südpol heißt nicht unbedingt Südpol, weil er so schön warm ist, sondern weil es halt einfach kalt ist. Und die Southerlies, die haben uns da unten ziemlich eingeheizt. Das heißt, wir kamen an, wir hatten keine Ahnung, wie man Feuer macht. Wir hatten keine Ahnung, dass man 5 Paare Socken anziehen muss, wenn es einem kalt wird und lauter solche Dinge. Und unsere Kinder durften mit dem eben groß werden. Mhm. Es war recht interessant zu das zu durchleben und eben die Comfortzone zu verlassen, die man Deutschland als so natürlich hinnimmt. Ich meine, ich habe das jetzt im letzten Winter mitbekommen mit der Energiekrise und all den Dingen, wo man einsparen muss. Das ist wo Neuseeländer ein bisschen drüber lächeln, weil wir haben, unsere Häuser sind gebaut auf einer Variante, das nennt sich 4x2. Das ist ein Stadtwerk, wie in Amerika auch. Das ist eine Holzkonstruktion. Dann wird das ganze Haus eingewickelt in einer Art von einer Membrane. Und dann kommt außen Chipboard drauf und innen auch. Und das ist. Und dann sagen die Sweet Ass. Und dann passt es. Und dann steht das ganze Haus auf einem 25 mm kind of Strandboard. Das ist wie OSB-Platten.
Ja.
Und das ist deine Isolierung von was dich von außen trennt. Und wenn du sagst, es ist kalt, dann kriegst du die Antwort, dann musst du halt noch ein Sweatshirt anziehen oder ein anderes Paar Socken. Das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Die Schreinerei, in der ich arbeiten durfte, dann die 2 Jahre, wo wir da unten waren, war eine Halle ohne Heizung. Und jetzt kommt man aus Deutschland, wo ich sage, wie trocknet mein Leim, wie trocknet mein Lack, wie verhält sich bei einer 95%igen Luftfeuchtigkeit im Winter, weil einfach das Wasser von der Decke tropft ist, beziehungsweise die Concrete Foundation, also die ist alles war nass und man musste komplett wieder anfangen, neu zu lernen. Mit dem Wissen, was wir hatten, kamen wir nicht weiter. Das heißt, wir mussten umdenken. Also wir in dem Fall, ich mit dem Team, das man mir zur Verfügung gestellt hat. Wir waren insgesamt 3. Ich hatte zwei Schreiner, nicht unter mir, sondern neben mir. Wir hatten ein sehr, sehr großes Projekt und wir hatten einen sehr, sehr tighten Timeframe, um dieses Gebäude fertig zu machen. Wir mussten ein Haus ausbauen, das über 900 Quadratmeter Wohnfläche hatte. Das hatte, und das war einfach die Logistik von dem Ganzen. Cromwell ist 140 Kilometer weg von dem Projekt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die eine Hälfte der Strecke ist Normalstraße und dann geht es auf eine Gravel Road.
Also so ein Feldweg.
Richtig, mit Schlaglöchern und Totenteufel. Die größten, das war eine der größten Hürden. Die Materialien für dieses Projekt sind mit dem Helikopter eingeflogen worden, weil du einfach über die Straße nicht kamst mit allem. Es sind ein paar Sachen gewesen, die das Projekt sehr, sehr spannend gemacht haben und für uns eben extremst lernfähig. Also wir durften so viel lernen da, wo man immer dachte, du kommst als Schreinermeister, hast du gewisse Erfahrung durch die eigene Schreinerei und all dieses Wissen und all dieser Background hilft da halt gar nichts. Mhm. Ich meine, du musst ja erstmal auf der anderen Seite Auto fahren und genauso läuft auch das Wasser in die falsche Richtung ab. Und nicht nur das, und mit all dem, mit den Hürden, hat man im Prinzip wieder angefangen bei Null und das war ernüchternd. Aber auf der anderen Seite hätte ich meine Ausbildung nicht als solches erleben dürfen, auch in Fronten damals, wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen. So weit kannst du gar nicht dich wieder rausnehmen aus dem Ganzen. Also es war wirklich ein cooles Projekt, da dabei sein zu dürfen. Und wir waren ein bisschen schneller fertig dann, wie geplant. Deshalb sind wir jetzt hier in Nelson gelandet. Wir wollten ja eigentlich wieder zurück.
Okay. 19 Jahre, immerhin, schon dort. Klaus, wir wollen Annette mal kurz fragen, weil Annette scheint ja doch eine maßgebliche Rolle gespielt zu haben bei der Grundvorbereitung der Entscheidung, nach Neuseeland überhaupt zu gehen. Habe ich zumindest gerade so verstanden. Annette, warum Neuseeland?
Weil Neuseeland einfach ein Land war, wo Klaus schon war und ich ihm dortmals vertraut habe und gesagt habe, naja gut, wenn du schon in Neuseeland warst dann und da so gut davon erzählst, muss das ja was Schönes sein und eben auch wegen der englischen Sprache. Es war einfach was, wo man sagt, da kann man mit am einfachsten einsteigen und dortmals war es auch so, dass eben die Arbeitserlaubnis, das Work Permit für Neuseeland noch verhältnismäßig einfach zu bekommen war. Und ja, so haben wir uns in das Abenteuer aufgemacht.
Okay, das habt ihr gerade angefangen zu erzählen. Klaus, du hast gerade schon ein bisschen erzählt. Wie steht ihr heute zu Kälte und zu Wärme? Habt ihr euch heute kuschelig eingerichtet, wie ihr es von zu Hause aus gekannt habt? Oder habt ihr gesagt, nee, wir machen so wie alle?
Wir sind nach wie vor Immigranten. Wir sind Ausländer in Neuseeland, das ist richtig. Aber wir haben uns zu 100% dem neuseeländischen Leben angepasst. Wir haben,
da muss ich klein wenig widersprechen. Also ich mache viel öfter das Feuer an als die Nachbarn. Und ich habe es mir abgewöhnt,
zu frieren,
mich belächeln zu lassen, dass ich das Feuer anmache, denn ich denke, eine warme Wohnung ist etwas Wichtiges.
Das ist richtig. Also wir haben nach wie vor keine Heizkörper. Wir haben einen, wie man hier sagt, einen Fireplace. Wir haben einen Ofen, der unsere 100 Quadratmeter hier heizt. Es ist nicht, ab und zu denkt man mal dran, dass die Badezimmer eigentlich schon cool wären, wenn sie ein bisschen wärmer wären, aber man macht dann seine Jobs alle ein bisschen schneller. Die Duschen gehen dann halt nur 2 Minuten. Aber es ist richtig, wir haben uns ein kleines bisschen verändert, aber ansonsten sind wir eigentlich pretty much Kiwis, was die auch in unserer Schreinerei angeht. Wir haben uns auf all die Gegebenheiten ja eingeschossen, was man halt hier bekommt, dass man sagt, die Flexibilität hat man ein bisschen runtergeschraubt, man ist ein bisschen geduldiger bei Dingen. Das heißt, das, was ihr als 24 Stunden Lieferservice kennt, das gibt's nicht. Wir beziehen nach wie vor Dinge von Deutschland, die sind schneller von Deutschland in Auckland als von Auckland nach Nelson. Also die,
krass.
Es ist wirklich haarsträubend, aber das sind dann solche Dinge, wo man peu à peu lernen darf oder lernen muss und eben auch ja kommunizieren dann in dem Fall oder eben weiterschauend eben planen. Das heißt, die Projekte, in denen wir arbeiten dürfen in der Zwischenzeit, sind umfangreicher. Wir planen Projekte, die erst nächstes Jahr produziert werden. Das heißt, man hat genügend Zeit, von unserer Seite aus die Dinge in die richtigen Wege zu leiten. Aber Neuseeland ist einfach so weit weg von allem, auch von Australien. Selbst wenn man was in Australien gibt es nearly alles, was man sich so, ja, was man so braucht.
Ja.
Aber selbst von da muss man wieder über die Borders, es müssen wieder Papierkriege geführt werden. Also es ist nicht so, dass die Bürokratie auch in Neuseeland irgendwie, es ist nicht ganz einfach teilweise, aber es funktioniert. Wir kriegen hin.
Ich würde sagen, wir schauen dann mal jetzt ein bisschen auf euren Betrieb und sprechen da mal näher drüber, weil du hast vorher gesagt, ja, nach 2 Jahren war das Projekt dann abgeschlossen und ihr wolltet eigentlich zurück.
Ja.
Das hat ja nicht so gut geklappt, ne? Ihr seid dann dort geblieben und habt einen eigenen Betrieb gegründet. War das schon der Zeitpunkt der Gründung?
Nicht wirklich, ne. Also ich habe, nachdem mein Projekt fertig war in Wanaka, hatten wir noch ein Jahr Zeit und hat Anne gesagt, es ist schon ein bisschen Hanebüchen in Cromwell zu leben, wenn man in Neuseeland lebt, weil Cromwell ist der Fleck am weitesten entfernt vom Meer in jede Richtung, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Dann habe ich gesagt, wir leben in Neuseeland, umringt von Wasser und wir leben in den Bergen. Ganz klasse. Dann hat sie gesagt, ich würde gerne ins Wasser ziehen und unsere Kinder waren da auch dabei. Ich habe die wollten auch ein bisschen ans Wasser und so haben wir in Nelson, habe ich einen Bekannten gehabt und er hat gesagt, Klaus, komm hoch hier, gibt es genügend Arbeit. Und er hat gesagt, für das Jahr kriegen wir dich noch runter. Das war dann auch relativ zügig, dass ich hier einen Job gefunden habe, an dem das klassische neuseeländische Schreinerei, man kriegt seinen Wagen hingeschoben mit Dingen, die von der CNC kommen, schraubst das Zeugs zusammen und baust es ein, was jetzt nicht so ganz mein Background war. Und es hat dann nicht wirklich so richtig viel Spaß gemacht und ich war nicht wirklich erfüllt. Habe mich damit gefreut, dass ich dann nach einem Jahr wieder heim darf. Ja, wir waren dann zurück in Deutschland zum Urlaub machen und zum Gucken, was wir machen. Und meine Kinder haben dann beschlossen mit mir zusammen, dass Deutschland momentan noch ein bisschen auf uns warten muss. Wir kamen, es ist interessant, wie schnell man sich entwöhnt von all dem Geraden. Weil in Neuseeland muss man halt sehr viel ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und in Deutschland sind die Dinge alle sehr, sehr koordiniert und sehr vorgearbeitet. Ja. Nicht überall, aber meistens. Also auf jeden Fall, long story short, wir sind wieder zurück. Ich war in der Schreinerei noch für 2 Jahre. Annette hat nebenher angefangen, Dinge von aus dem Schwarzwald zu importieren, dass man so eine kleine Firma gegründet hat, die Living Design hieß, und ging damit, wie viele Firmen, auf den Samstagmarkt, der bei uns hier in Nelson ist. Das ist so eine Art und Craftmarkt, wo man alles bekommt, von Honig über Wurst, über Käse, all die Dinge. Und im anderen auch Möbel, nicht Möbel, aber Accessoires, die ich nebenher in der Schreinerei produzieren konnte oder draußen bei uns in der Garage. Und mit diesen Accessoires und mit diesen kleinen Dingen ist mehr und mehr die Frage dann auftreten bei den Leuten, die an den Stand kamen, ob wir nicht auch Möbel produzieren könnten. Und mein Background ist Möbel, ich bin Möbelschreiner. Ich bin ja kein Küchenschreiner, ich bin Möbelschreiner. Und dann hat man gesagt, dann macht man das Möbel, dann hat man das Möbel gemacht. Und irgendwann wurde die Garage halt ein bisschen klein. Und dann hat sich ein Deutscher bei uns gemeldet, der im Abomotri draußen, wo unsere Schreinerei jetzt auch ist, eine 80 Quadratmeter Halle mit angemietet hat in einem alten Apple Orchard, also in einer Apfelplantage. Die ist aber geschlossen worden vor, also jetzt in dem Fall schon 20 Jahre zu. Also stand dieses Gebäude leer und da hat er seine Schreinerei reingemacht. Es war ein Wandergeselle, der auch hängen geblieben ist, kam aus Oldenburg. Und er hat gesagt, er muss zurück nach Deutschland und er sucht für ein Jahr jemand, der ihn die Miete übernimmt und eben seine Maschinen ein bisschen mitnützen kann. Und ich sage, das ist ja eine sehr gute Sache. Das machen wir. Das war finanziell stemmbar. Also ich habe meinen Job dann dort aufgehört in der Schreinerei hier in Nelson und haben dann angefangen mit kleinen Accessoires, kleinen Möbeln und von einem Freund von uns, der einen Kaffee hatte, der wollte eine Bar haben. Das war dann so mein erster Job.
Ja.
Problematik, Klaus hat halt so seine eigenen Ideen, aber ich arbeitete auf 80 Quadratmeter mit einem sehr minderen Maschinenpark. Aber wir wollten uns keine Schulden ans Bein binden. Wir wollten gesund wachsen und wir wussten nicht, in welche Richtung das geht. So hat man gesagt, man fängt wirklich klein an mit dem Geld, das man verdient hat. Das hat man reinvestiert in Maschinen. Mhm. Und mit den und so wuchs halt Living Design mit diesen 3 Standbeinen in der Zwischenzeit. Zu diesen Accessoires kam eine kleine Möbelkollektion dazu. Zu dieser Möbelkollektion, die man vertrieben hat über kleine Möbelhäuser in Wellington und in Auckland, kam ein Badezimmerausstatter auf uns zu und hat gefragt, ob wir Vanities für sie bauen können. Vanities sind wo nachher eure, also die, wo man die Bäder reinhängt. Das ist eins von diesen, wie heißen die?
Waschtische.
Ja.
Und dann hat man angefangen, Waschtische zu machen. Mit diesen Waschtischen kam dann wiederum die nächste Frage, wenn ihr schon Waschtische macht, könnt ihr dann auch vielleicht uns irgendwie ein Möbel bauen und eine Küche dazu? Dann hat man die Vanities, die Küchen und die Möbel gebaut und so wuchs das als sehr, sehr gesundes, es war ein sehr gesundes Wachsen. Es durfte extrem langsam wachsen, weil ich war allein über 3 Jahre, bis ich meinen ersten Work-Holidayler hatte. Das ist Work-Holiday, das sind unter 30-jährige Leute, die nach Neuseeland kommen, die einfach ein Visum bekommen zum Arbeiten. Also sie sind legal angestellt und die haben ja mit diesen Leuten hatten wir extrem viel Spaß, weil ich bin ältere Schule, ich habe in den frühen 80ern meine Ausbildung gemacht, das heißt, es war nur ein bisschen anders, wie wenn man jetzt einen 20-Jährigen bei sich hat, das könnte mein Sohn sein oder so. Und wir durften einfach voneinander lernen. Das war eigentlich das Gute an diesen Work-Holiday-Lern, die wir hatten. Sie waren eine extrem große Hilfe, weil ich wurde halt auch nicht jünger mit den Jahren. Und so hatten wir immer Arbeiter da, wo wir unser Maximales rausziehen konnten und sie konnten halt von uns lernen. Und sind wieder weg dann nach Deutschland, haben ihren Meister gemacht, Techniker, wie auch immer. Und mit diesem Wachsen hat man halt das Potenzial in diesem Apple Orchard gehabt, dass das ganze Gebäude 600 Quadratmeter da waren. Die waren da, die waren leer. Und so konnte man mit unserem Vermieter einen wirklich guten Deal machen. Man konnte sukzessive Land oder Platz dazu nehmen, ohne dass man sich komplett übernimmt. Je größer die Firma geworden ist, auch mitarbeitermäßig, je größer konnte ich halt einfach expandieren, was das Land angeht, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise mich übernehmen musste oder auch nur annähernd denken musste, was die Finanzen angeht, weil ich habe mit Finanzen gar nichts zu tun. Wir haben wirklich so eine imaginäre Türe zwischen uns. Das heißt, Produktion und Design kommt von mir. Ich kreiere alles noch am Reißbrett, wie man das noch von früher kennt. Ich habe mein A0-Reißbrett hinten. Da werden all die Projekte, die auf der Webseite sind, gezeichnet. Wir haben uns nicht, wie sagt man so schön, versklaven lassen, dass man für eine Building Company arbeitet, sondern wir haben versucht, unseren eigenen,
Stil irgendwie.
Das Stil auch, aber wie gesagt, hier arbeiten viele Schreinereien, die sind rely on Building Companies. Das heißt, man hat G.J. Gardner oder wie einfach größere Bauunternehmen. Ja. Und er hat gesagt, das machen wir nicht. Oder es kam auch nie dazu, dass jemand uns angefragt hat, weil wir sind schon in eine ganz andere Richtung gedriftet von Anfang an und waren ein bisschen, ich sag mal nicht außenstehend, aber wir wollten halt nicht die Ärmel hochreißen und gesagt, möchten wir für $400 im Jahr in Schreinermeistertitel kaufen, weil das ist ja, man kauft sich einen Titel, der nennt sich Master Joiner. Das ist die direkt 1:1 Übersetzung zu Schreinermeister. Ja. Und dieser Titel, du kaufst dich ein in eine Art von Verbindung, also nicht Verbindung insofern, aber einfach in so ein Konsortium von Schreinern, die sich immer jedes Jahr treffen und ihre Awards ausüben und halt sich austauschen. Aber die tauschen sich aus auf einer Ebene, wo ich sage, da wollte ich halt nie hin. Das ist weder mein Background noch da, was ich haben wollte.
Hat nichts mit dem eigentlichen deutschen Schreinerhandwerk beziehungsweise dem Meisterhandwerk, wie man es hier lernt, zu tun.
Nein, gar nicht, weil eben, wie gesagt, die Ausbildung ja an sich schon ganz anders läuft. In Deutschland ist so, du hast die 3 Jahre Ausbildung, die laufen, du gehst ein Jahr zur Schule, ist glaube ich auch nicht mehr überall so, aber du hast ein Grundjahr und die nächsten 2 Jahre bist du im Betrieb und hast eben deine Blockunterrichts und deine...
Ja, ist auf jeden Fall ein duales System.
Richtig, genau. In Neuseeland kaufst du dir Ausbildungszeit als Stunden. Das heißt, du kannst wählen zwischen 3.000 und 4.000 Stunden, 4.000 und 5.000, 5.000 und 6.000 Stunden. Was das Problem da gibt, dass du zu unterschiedlichen, also ich als Ausbilder, stehe für meinen Lehrling da, aber er ist wiederum zur Schule in der Schule, weiß gar nicht, wie man das sagt. Also er hat Blockunterricht, aber die Lehrer kommen zu mir und fragen nach dem Stand seines Könnens, in welchem Stadium er momentan ist, ob man ihn auf die nächste Stufe liften kann. Und mit diesem Liften kommt er im Prinzip in das nächste Lehrjahr oder in die nächste, je mehr Scheine er abhakt von der ganzen Liste, je schneller ist er nachher fertig mit seiner Ausbildung. Und es gibt auch kein Gesellenstück insofern, dass du sagst, es ist ein Journey Piece, wie wir es aus Deutschland kennen. Es ist ein bisschen eine traurige Sache. Wir fördern unseren Lehrling sehr und er darf sein Gesellenstück bei uns machen, weil auch mein Uwe aus Nürnberg sagt, also wir können keinen Lehrling ziehen lassen ohne Gesellenstück.
Ja.
Und da sind wir jetzt gerade dran. Wie gesagt, und so läuft halt die Ausbildung, weil sie nehmen diese Auszubildenden als sehr, sehr günstige Arbeitskräfte. Ich habe gesagt, ich möchte es nicht allein machen. Wenn wir einen Lehrling bekommen, machen wir das zusammen als Team. Und meine zwei sind wirklich sehr, sehr engagiert. Sie nennen Sam unsere kleine Prinzessin, weil er wird wirklich auf Händen getragen, weil wir eben nicht auf Händen getragen worden sind. Wir sind zum einfach, ich sag mal, widrigere Arbeiten und wir konnten eh nichts. Wir waren nur Lehrlinge. Das heißt, diesen Stempel Lehrling gibt es bei uns nicht. Wir haben alle die gleichen Kleider an, wir machen dieselben Arbeiten und ich setze mich genauso in den Stipendiebunker, wenn es sein muss, wie meine Jungs auch. Wir schützen eher noch der Sam, also unseren Lehrling, als dass man selber die Drecksarbeit antun, zu sagen, so halte ich halt die Motivation hoch, so halte ich das Engagement hoch. Sam war noch keinen Tag krank in knapp 3 Jahren. Das gibt mir genügend Zuversicht zu sagen, wir können zusammen eben extrem viel erreichen, weil es produziert ja auch nicht ein Einzelner ein Projekt, sondern wir produzieren als Team. Es wird zwar von mir gezeichnet, aber in der Umsetzung nachher setzen wir uns zusammen hin, wir machen Brettrisse, wie man das von früher noch kannte. Wir haben zwar Unterstützung von dem Computerprogramm und so arbeitet man sich halt durch die Widrigkeiten teilweise, aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut.
Klaus, darf ich noch mal kurz auf den Titel Schreinermeister zu sprechen kommen? Du hast es ja auf deiner Visitenkarte stehen. Du hast es auf der Webseite hast du das stehen und erklärst den deutschen Schreinermeister. Das ist es bekannt, was der Schreinermeister ist? Oder warum stellst du das so raus? Ist es für dich ein Qualitätsmerkmal nach außen, auch in der Akquisition gegenüber den Kunden?
Ich meine, wie man weiß, ist der Titel Schreinermeister nicht zu kaufen in Deutschland. Den muss man sich erarbeiten, aufgrund dessen, dass man eine Ausbildung hat, aufgrund dessen, dass man nochmal eine Schulbank drückt. Und ich bin da schon eigentlich sehr stolz drauf. Nein, es ist kein Merkmal für als Schreinermeister muss erklärt werden. Jeder fragt mich, was es heißt. Ich erkläre es und dann ist eigentlich relativ klar. Man muss immer aufpassen, dass man nicht arrogant wirkt diesbezüglich, weil es gibt ja die Master Joiners. Aber ich sage, ich brauche keinen Master Joiner mehr antun, wenn ich die Ausbildung und diesen Titel ehrlich erworben habe, aufgrund dessen, dass man einfach die Schulbank drückt. Es gibt immer ein leichtes Schmunzeln, wie gesagt, nach der Erläuterung, Erklärung, wie es ist, weil es ist einfach kein Zuckerschlecken. Es ist nicht ein Titel, den man einfach so bekommt. Vor allem nicht früher. Ich meine, ich habe den Meister gemacht 94. Seitdem haben sich die Zeiten sicherlich verändert, aber die Basis ist nach wie vor noch da. Das System an sich, diesen Titel zu wahren, dieses Althergebrachte, was wir von früher kennen, einfach ein bisschen zu verjüngen für die jüngere Generation, aber trotzdem sie wissen, wie sagt man so schön, wo der Bärtel den Most holt. Dass die Leute einfach, nicht nur unsere Kunden, sondern eben auch unsere Mitarbeiter, die Leute, die zukünftig für uns arbeiten wollen, wissen, was es heißt oder was es heißen soll, diesen Titel zu tragen, wenn sie zurückgehen nach Deutschland, egal wo sie herkommen, von Hamburg bis nach München, müssen wissen, dass das was ist, was über Generationen hinweg gewachsen ist und aber auch über Generationen hinweg weiter wachsen soll. Nur, wie gesagt, wir buddeln uns im Moment eigentlich unser eigenes Loch aufgrund dessen, dass die CNC-Technik, der Fortschritt in dem Fall ist eher bei uns der Rückschritt, weil die jüngere Generation lernt weniger. Sie machen irgendwas kaputt und dann laufen sie ins Büro, um ein neues Teil von der CNC sich machen zu lassen, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen. Das heißt, nicht nur die Kreativität bleibt auf der Strecke, auch das handwerkliche Können. Und deshalb wird diesen Schreinermeister auf meiner Visitenkarte, wenn es sein muss, noch in Bold und in Konkav noch draufdrucken, dass die Dinge Hand und Fuß haben, dass, wenn sie bei uns landen, dass wir einfach die Dinge richtig machen wollen. Und es sollte eigentlich genug Aushängeschild sein, dass ich nicht großartig erklären muss oder so, oder da, was es heißen soll am Ende.
Ihr macht ja Maßanfertigungen, ne? Also ihr Individualaufträge sozusagen, so hast du es ja auch gerade beschrieben. Kannst du vielleicht einen besonderen Auftrag herausheben, wo du sagst, boah, da habe ich eine ganz tolle Erinnerung dran?
Ja, es gibt ein Projekt, dieses Projekt heißt Dome Space. Es sieht aus wie ein UFO, das gelandet ist. Das kommt aus Toulouse und es ist ein rundes Haus. Es ist als Dom, wie man sich halt so, wie man halt den Dom kennt. Das ist jetzt 14 Jahre her. Wir haben Häfele sehr hart drillen müssen, dass wir die Beschläge hierher bekommen. Wir haben uns in jeglicher Art und Weise aus dem Fenster lehnen müssen, dass dieses Projekt aus dem Boden gestampft werden kann. Das ist eins der Projekte, die ich ja in meinem Kopf nie vergessen werde, weil es war so unglaublich anders wie alles andere, weil wenn du in einem runden Haus arbeitest, mit einer Halfpipe innen drin, die einfach, du konntest nichts normal machen. Jeder Handschlag, den man machen wollte, der logisch gewesen wäre, ging nicht, weil dieses Haus halt rund ist. Und das hat uns völlig wahnsinnig gemacht, dass die Dinge nicht so funktionieren. Und dann hat man ein rundes Haus, das auf einer Drehscheibe steht, mit einer Fernbedienung sich drehen lässt, über in Valley hinweg in Picton und dann, sorry, dass ich das sage, das stehst wirklich da und langst echt deinen Kopf hängen. Aber warum macht man denn so eine Scheibe? Aber genau das war im Prinzip der Punkt, wo wir gesagt haben, ich glaube, wir können Dinge anders realisieren und anders umsetzen wie andere. Weil was unseren Altkanzler mal gesagt hat, der Herr Helmut Schmidt hat gesagt, Gestaltung ist Haltung. Und genau da sind wir dann wirklich auf unsere Spuren zurückgekommen und sagen, wir haben lernen dürfen, Räume leer zu machen, wenn man irgendwo hinkam und gesagt, wie könnte was aussehen, dass man einfach die Augen zumacht, den Raum komplett leer macht und dann anfängt, ihn wieder zu füllen. Und das ist eben dieses Verkaufen dann nachher, wo sicherlich die Gestalter an den Tag kam, aber ohne Schreinermeister kein Gestalter. Also es ergibt sich alles. Man braucht einfach beide Elemente, um gut arbeiten können. Und Domspace ist eines dieser Paradedisziplinen. Es war kein Riesenprojekt, aber es war ein Meilenstein in dem Ganzen. Es war nur 150 Quadratmeter Haus, compared zu Wanaka mit knapp 900. Aber es war halt einfach anders. Die Qualität war die gleiche. Mhm. Und die Idee war die gleiche und die Ideologie war die gleiche. Der Kunde war deutsch, also daher, die haben halt höhere Ansprüche.
Ja, man sieht dieses Domespace, dieses Domehouse ja auch bei euch auf der Website, wenn man mal guckt. Wer mal sich interessiert, livingdesign.co.nz, das ist die Webadresse und da findet man eure sämtlichen Projekte. Auch bei Instagram seid ihr unter livingdesign zu finden. Und da sieht man ganz viele Projekte, die ihr umgesetzt habt, viele schöne Küchen, ganz viel aus Wohnbereichen, alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat. Was ist denn so das Hauptsächliche, was ihr bei euch umsetzt? Ist das wirklich so standardmäßig, ihr setzt so eine Küche um, ihr macht ein Bad oder worauf habt ihr euch wirklich spezialisiert?
Seit geraumer Zeit, 7 Jahre, sind wir eigentlich auf einem, das nennt sich Hauslot. Das heißt, wenn zu uns Leute, die zu uns kommen, haben ein Projekt, wo eben mit einer Küche anfängt und wahrscheinlich mit einer Walk-in-Wardrobe, mit einem Kleiderschrank aufhört. Und wir nennen das diesen roten Faden, was die Leute, was unsere Kunden versuchen zu achieven, was in Neuseeland extrem schwierig ist, ist dieser holistic approach, dieser rote Faden, der sich von vorne bis nach hinten durchzieht, wo unterschiedliche Elemente sich von der Küche über die Laundry, über die Pantry, über das Wohnzimmer, über die Lounges, über die Media Units, über die Bäder hindurchziehen. Das heißt, überall gibt es irgendein Eck, das sich irgendwo im Haus wiederfindet. Als markanter Punkt ist eine Meiter, ist eine Gärung, die irgendwo hingeschnitten ist, ist ein Material, das sich weiterführt. Oder wie gesagt, das eine ist sicherlich das Design, aber auf der anderen Seite sind es eben auch die Funktionalitäten dieser Möbel, weil wir sagen, es sollen Architekturmöbel sein, sie sollen funktionieren, sie sollen langlebig sein und sie sollen vor allem auch viel Freude bringen. Und dementsprechend haben wir wirklich den Pleasure zu sagen zu dürfen, wir sind mit Projekten ausgestattet und werden konfrontiert mit Projekten, die größer sind. Man muss aber dazu sagen, wir sind ein 4-Mann-Betrieb. Ich habe 3 Angestellte. Davon ist ein Lehrling und ich im Betrieb. Annette hält mir den Rücken frei, was Koordination angeht. Aber dementsprechend hat man halt die Projekte sind größer, aber sie sind umfangreicher. Wir machen nur 3 Projekte pro Jahr. Also daher sieht man, wie viel dann drin steckt.
Das heißt, ihr seid da wirklich monatelang an einem Haus quasi tätig und macht da im besten Fall von vorne bis hinten die komplette Inneneinrichtung.
Richtig, ja. Mit Wandverkleidung, Beams. Wir durften letztes Jahr ein Haus ausbauen. Da haben wir angefangen im November 22 zu planen und haben letztes Jahr auf Dezember eingebaut. Wir haben 8,5 Monate produziert dafür. Und es war eines unserer größten Projekte. Das ist noch nicht auf der Webseite. Aber es war eines unserer größten Projekte, die wir bisher gemacht haben. Und es ist natürlich schon auch für mein Team sehr, sehr, sehr spannend, sehr anstrengend teilweise, weil die Anforderungen sehr hoch sind. Dinge können auf dem Weg dahin falsch laufen. Aber wie gesagt, Kommunikation ist key. Und wenn man gut miteinander redet, und da kommt jetzt wiederum unser deutscher Background, dass man Dinge niederschreibt, dass man Dinge versucht so akkurat, wie es nur geht, zu planen, was viele unserer Kiwi-Kollegen oder meiner Bilder-Kollegen nicht wirklich machen. Er hat gesagt, ein Bilder hat es verstanden. Er hat gesagt, wenn du einen Termin hast mit einem Klaus und der Klaus ist nicht da, dann hast du keinen Termin. Weil normalerweise bin ich da, so genau wie ihr auch heute Morgen Punkt 9 Uhr bei mir angerufen habt. So akkurat versuchen wir halt einfach zu sein. Aber damit bauen wir halt auch unsere Ehrlichkeit und unsere Loyalität zu den Projekten logischerweise dann auf. Und das ist was, wo wir dafür stehen und uns einsetzen, so lange wie wir es halt können.
Klaus, ich glaube, der eine oder andere denkt jetzt, auswandern, ist das was für mich? Vielleicht denken es auch nur wenige, vielleicht denken es viele, ich weiß es nicht. Aber mich würde interessieren, was du denen raten würdest.
Nach 19 Jahren kann man sicherlich zurückblicken und sagen, es war keine schlechte Entscheidung. Aber glaub mir, es gab Tage und Phasen, wo man sich schon wieder heim wünscht. Und heim, es hat sich verändert. Heim ist nicht mehr Deutschland oder heim ist auch nicht Neuseeland. Heim ist, wo im Prinzip meine Familie sich gerade aufhält. Auswandern ist extrem schwierig, diese Frage zu beantworten, weil für mich war es relativ einfach, weil ich hatte meine Familie da. Hat man einen guten Familien-Background, hat man einen guten Zusammenhalt. Du musst alles aufgeben. Du hast nichts. Du wanderst aus und du hast nichts. Du kennst niemanden. Du lebst in einem Land, wo man schiver auf der falschen Seite Auto fährt, was wirklich weird ist für uns Deutsche. Man fährt nur 100 Stundenkilometer. Man muss mit sehr vielen Widrigkeiten leben, weil man eben Ausländer ist. Und deswegen ist, glaube ich, auch unsere das, was man nennt, open-minded, so anders geworden. Auswandern ist extrem schön. Es kann sehr viele Benefits mit sich bringen. Aber man muss sich bewusst sein, das Gras ist hier nicht grüner wie in Deutschland. Also ohne Annette und ohne meine Kinder wäre ich nicht mehr hier, sage ich euch ehrlich.
Aber Klaus, ihr wart ja mal in Deutschland und habt dann gesagt, nee, wir gehen wieder zurück. Da hat es euch ja doch zurückgezogen. Was war's? Warum?
Die Unkompliziertheit. Hier wird man nicht gejudged oder einkategoriert, was für ein Auto ich fahre. Hier wird nicht gejudged, was für Kleidung ich trage. Hier wird nicht ein Stempel, die aufdrückt, ob man jetzt Deutsch ist oder Kiwi oder Inder oder Sri Lankan. Es ist egal. Hier dürfen die Menschen wirklich sein, wie sie sind. Und das lernen zu dürfen, wo meine Tochter im zarten Alter von 7 mit mir durch Deutschland zum Bäcker gelaufen ist und sie war halt einfach Kiwi gekleidet. Sie hatte Flipflops an, eine kurze Hose und das war im frühen Oktober. Und die Kinder, die zur Schule gegangen sind, haben sie halt angeschaut, wie wenn sie...
Hatte nichts zum Anziehen, denn die Kinder, die deutschen Schulkinder, waren alle in Anoraks und Handschuhen und Winterstiefeln gekleidet und unser Kind lief mit kurzer Hose und mit Jacke zum Bäcker.
Also Auswandern ist eine sehr, sehr schöne Sache. Richtig, wir waren in Deutschland. Ich wollte wieder zurück, weil ich gesagt habe, ich glaube, es gibt noch mehr zu entdecken. Es gibt noch mehr tiefschürfende Dinge hier zu sehen. Neuseeland hat extrem viele Vorteile. Wie ihr gehört habt, es hat auch Nachteile, dass, wie gesagt, Heizung etc. Aber das sind keine Nachteile. Das ist nur was sich entweder ein bisschen härter macht oder du einfach weißt, oder zu schätzen weiß, was man in Deutschland hatte. Es ist immer so, dass man sagt, wisst ihr eigentlich, wie gut es euch geht? Man jammert in Deutschland schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, compared zu was wir hier haben, wo man schon sehr froh ist, dass man sagt, man hat Holz. Und das schiebt man dann in seinen Ofen rein. Das Althergebrachte, das was auch unser Handwerk mit sich bringt, das was, so wie wir auch leben, ich gesagt, du musst im Sommer Holz machen, sonst hast du im Winter nichts zum Heizen. Punkt, Ende Diskussion. So ist einfach. Und das ist ein bisschen was, wo wir lernen durften. Und das ist das, was dieses Auswandern oder auch dieses Zurückziehen wieder nach zu sagen, nein, wir bleiben jetzt noch ein Weilchen hier, wir lassen die Kinder hier zur Schule gehen und dann sehen wir, dann kam Living Design, dann gehen wir natürlich auch nicht mehr zurück. Und jetzt sind wir hier und ich sage nicht, dass wir nicht mehr deutschlandfähig sind, das ist nicht richtig. Aber ich denke, dass ich mich härter tun würde, nach 19 Jahren mich wieder zu emigrieren in Deutschland, als es war für mich, hier mit meiner Familie herzukommen. Und wir sehen Leute kommen, wir sehen auch Leute gehen, je nachdem mit was für einem Aspekt, was ist dein Ziel, warum bist du gegangen? Ich bin ja nicht gegangen, weil ich unzufrieden war, ich wollte ja nur weg, weil mir das wehtan hat, dass ich meine Schreinerei hergeben musste. Und dementsprechend hat man halt lernen dürfen. Und mit diesem permanenten Lernen haben wir auch extrem viel über uns, logischerweise. Ich meine, wir waren verheiratet, aber wir als Familie hat man viel, viel mehr mitbekommen, was Familie heißt, im Ausland zu leben, ohne Tanten, ohne Onkel, ohne die Familienfeste, ohne all die Dinge und always hatten, dass man Weihnachten in kurzen Hosen feiert, weil es ist einfach warm. Und auswandern, weil du das vorhin gefragt hast, später, ich würde es jedem mal empfehlen, aber man muss mit Konsequenzen. Wir sind ausgewandert mit Konsequenzen und die Konsequenzen haben wir wirklich gnadenlos umgesetzt. Wir wussten nicht wirklich, was uns erwartet, aber wir haben es relativ schnell mitbekommen, was uns erwartet. Aber wir durften auch miterleben, was der Benefit nachher draus ist, den wir ziehen konnten. Und das ist einfach eine sehr gesunde Familie und ein sehr gesundes Verhältnis. Und ich denke, das ist auf jeden Fall wert gewesen.
Du hattest vorhin von der Permission gesprochen, der Arbeitserlaubnis, dass das bei euch ganz gut war zu dem Zeitpunkt, als ihr dahin seid. Hat sich das verändert zu heute? Wäre das denn, wenn jetzt ein Schreinermeister sich das gerade überlegt, er möchte da hingehen, wäre das denn überhaupt noch so einfach so möglich oder hat sich das alles stark verändert?
Das Arbeitsvisum hat sich erschwert im Vergleich zu vor 20 Jahren, wo wir uns damals beworben haben. Aber es ist nach wie vor möglich. Und es ist eben doch so, dass nach wie vor einfach qualifizierte Facharbeiter auch in Neuseeland gesucht werden. Also der Schreiner steht auf dieser sogenannten Skilled Migrant Shortage List, was heißt, dass man mit dem Schreinerberuf nach Neuseeland einwandern kann, sofern man einen Arbeitgeber hat und eben gewisse Qualifikationen erfüllt.
Wenn jemand einfach nur die Erfahrung machen möchte, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach nur nach Neuseeland möchte, Work and Travel machen, oder darf der sich bei euch melden? Ist das für euch interessant? Du hast vorhin schon erzählt, dass ihr solche Leute auch im Betrieb hattet. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, oder habt, ja, ist das für euch interessant, wenn sich jemand meldet?
Das ist auf jeden Fall interessant für uns, denn wie Klaus vorhin erwähnt hat, jeder lernt ja dazu. Wir lernen von jedem Mitarbeiter und die Mitarbeiter dürfen dann was mitnehmen. Und dieses Working Holiday Visa, das kann man ja, solange man unter 30 Jahren ist, ganz einfach beantragen. Das ist wirklich die Formsache und dann kommt man nach Neuseeland und kann dann eben auch sich in mehreren Betrieben umschauen. Und dazu muss man sagen, ich meine, einer unserer Mitarbeiter, der Uwe aus Nürnberg, der kam damals mit dem Work Holiday, ging dann zurück. Und 3 Jahre später haben wir uns wieder zusammengerufen und ich habe ihn damals gefragt, ob er denn nicht Vollzeit kommen möchte. Und wir haben dann das Work Visa damals für Uwe beantragt und das ging nicht ganz problemlos, aber es ging ohne größere.
Er ist immer noch da.
Genau.
Ich habe jetzt gerade von Work and Travel gesprochen und also Holiday und Travel ist ja auch ein Thema, also sprich Urlauben, Neuseeland kennenlernen. Jetzt brauchen wir von euch beiden noch die ultimativen Tipps, wenn man da hinreist. Was muss man unbedingt gesehen haben? Vielleicht eins, was touristisch ist und eins, was so euer Geheimtipp ist.
Also touristisch ist auf jeden Fall Queenstown. Das ist ganz unten im Süden. Also wenn euch das Adrenalin in Deutschland auf der Autobahn nicht mehr reicht, dann hängst du dich an ein Gummiseil und schmeißt dich von Coverall Gorge. Das nennt sich Bungee Jumping, was in Neuseeland entwickelt worden ist von AJ Hackett. Das ist unten in traditionell in Queenstown. Da gibt es all diese Adrenalin-Dinge. Mhm. Wanaka, sehr, sehr schön, sehr elitär, sehr gutes Essen. Geheimtipp, Westküste, Neuseeland, man sagt so schön hier, nothing beat a good day on the West Coast. Westküste, Omau, Cape Foulwind, Geheimtipp von unserer Seite, noch nicht sehr überlaufen, aber mit Abstand einer der schönsten Plätze, die ich kenne, wo man sagt, da brauchst du nicht großartig reden, da sitzt da und trinkst einen Kaffee und bist einfach nur zufrieden, dass du auf der Welt bist, dass du gesund bist und dass es einem gut geht. Und ansonsten auf der Nordinsel, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir sind noch nicht arg viel gereist.
In Neuseeland?
Weil, wie gesagt, das ist das Verrückte. Es ist genau das Gleiche wie in Deutschland auch. Wir waren logischerweise schon viel unterwegs, aber ich denke, jeder Work-Holiday-Traveler hat von Neuseeland mehr gesehen als Annette und ich. Aufgrund dessen, dass wir, wenn du einfach irgendwo lebst, so geht es euch ja wahrscheinlich auch. Ich meine, waren wir schon mal überall im Norden oben oder an der Seenplatte oder wie sie alle mal heißen mögen. Nein, und man muss dann leider sagen, nein. Und es ist hier genau das Gleiche und nichts anderes.
Denn wenn man hier lebt, das ist ja das Schöne, wenn man hier lebt, das muss ich dazu sagen, dann braucht man ja an die Touristenorte nicht gehen, denn das kann man ja immer machen, wenn man dann
lustig ist. Man lebt ja schon da, wo andere Urlaub machen.
Genau.
Ja, aber ihr seid ja wirklich nah am Meer, oder? Also euer Betrieb, ein paar hundert Meter Richtung Norden und ihr seid am Meer, oder?
Wir sind, ja, ja. 100, knapp 250
Straße
Meter.
Straße vor.
Und dann kommt das Estuary, also das ist so ein Ausläufer, aber es ist mit Ebbe und Flut logischerweise versehen, deshalb momentan sind wir aber noch, wir haben noch keine nassen Füße bekommen bisher, also das ist gut.
Sehr gut.
Also es klingt ja super. Klaus, du hast vorhin gesagt, du warst 1900, habe ich es mir richtig gemerkt, 93 mit dem Sportevent oder einer Sportaktivität mal in Neuseeland. Was war das?
Ich habe Triathlon gemacht mit meinen guten Allgäuern. Ich war im Triathlonverein in Hopferau und es kam irgendwann mal ein Obergünzburger, der gemeint hat, du, da gibt es einen Wettkampf in Neuseeland. Und dann habe ich gesagt, das ist ja klasse. Und dann bin ich nach Füssen gefahren zum Reisebüro und gesagt, ich würde gerne nach Neuseeland gehen. Dann hat sie auf Teneriffa rumgeschaut. Und dann hat sie gemeint, wir müssen ein bisschen weiter runter. Und ich hab Ironman gemacht in 93, in den early years, wo Triathlon so quasi hochkommen ist. Und so sind wir mit einem Freund von mir, fünf Freunden, 93 dann aufbrochen Ende Januar nach Neuseeland zum bisschen warm werden mit der südlichen Hemisphäre und haben dann im Anfang März Ironman gemacht und waren dann noch 4 Wochen mit dem Fahrrad unterwegs auf der Südinsel. Und das war ja so der Anfang von unserer Journey heute. Ich bin kein Triathlet mehr. Ich habe vor 4 Jahren quasi retiren dürfen. Und durfte mich auf mein Leben als Vollzeitschreiner dann einstellen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Der Sport ist nach wie vor noch sehr hoch geschrieben bei uns.
Sehr schön. Wir kommen jetzt so langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs und wir würden gern noch so auf wir haben viele persönliche Sachen schon angesprochen, aber wir haben noch so ein, zwei Fragen, die vielleicht ganz spannend sind. Und ich weiß gar nicht, ob diese Frage euch wirklich so beschäftigt. Wir stellen sie aber immer jedem Gast. Die Frage lautet, mit wem würdet ihr gerne mal tauschen? Beruflich, es kann Sport sein, kulturell. Einfach mal eine Woche oder einen Tag oder 2 oder 3 Tage die Rolle von jemandem einnehmen und einfach mal den Tagesablauf mitmachen. Dürft ihr gerne beide darauf antworten.
Das ist eine interessante Frage. Also den Herrn Kristic würde ich gern mal ablösen für einen Tag, der Produktdesigner ist. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Sache, was mir jetzt gerade als all meine Architekten, die ich sehr verehre, sind leider Gottes alle schon tot. Von Le Corbusier über Herr Oskar Niemeyer sind leider nicht mehr unter uns. Daher würde ich sagen, ich würde, glaube ich, dem Herrn Kristic mal seinen Stuhl wegnehmen für einen Tag.
Kannst du denjenigen, die nicht wissen, was Herr Christisch genau macht, sagen, was der macht?
Herr Christisch ist Produktdesigner für Kartell und für Vitra und ein Produktdesigner, den ich sehr, sehr schätze, weil er sehr außerhalb denkt. Wie gesagt, wenn man an Stühle denkt, dann denkt man an Stühle. Und ihr wisst ja selber von Vitra, weil ja. An die Dinge. Herr Christic ist was, wo ich schon viele, viele Jahre kenne, also nicht persönlich, aber wo ich schon sehr viele Jahre verehre als Produktdesigner, weil seine Sachen die Zeit überleben werden. Es werden Klassiker werden, denn wir wahrscheinlich schon lange tot sind. So wie Herr Cassina mit seiner Le Corbusier-Liege eben auch. Und daher denke ich, das wird er sein. Ich bin mal gespannt, was jetzt von meiner Linken kommt.
Ja, Annette, mit wem magst du mal tauschen?
Naja gut, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da fällt mir so ganz spontan nichts dazu ein. Denn ich muss sagen, ich bin mit dem Leben, das wir hier haben, wirklich extrem zufrieden. Und die Tatsache, dass wir ausgewandert sind, und ich mein Leben in Deutschland eigentlich schon eingetauscht habe gegen das hier in Neuseeland, das gibt für mich eigentlich Tausch genug.
Kann man genauso auch beantworten, ne? Finde ich gut. Klaus, dann komme ich zur letzten Frage und auch da bin ich gespannt auf deine Antwort, weil du die deutschen und die neuseeländischen Einflüsse mitnehmen kannst in die Antwort. Was bedeutet für dich Handwerk?
Ehrlichkeit. Auf jeden Fall. Und im Prinzip die Treue zu den Dingen, die man erlernen durfte. Wie gesagt, die Wertigkeit zu den Dingen, die man erlernt hat. Wie gesagt, wir sind dem Ganzen permanent treu geblieben. Wir haben nichts verändert an der Sache an sich. Wir haben nur verändert den Sprachgebrauch. Dann gesagt, es ist nach wie vor alt hergebracht, aber man hat es einfach verjüngt. Also wie gesagt, das Handwerk steht bei mir als, wie gesagt, Ehrlichkeit. Das ist nichts anderes.
Jetzt zum Schluss noch vier Begriffe, ganz kompakte Begriffe, mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Den ersten habt ihr fast schon gerade beantwortet. Was ist Heimat für euch? Hast du eigentlich schon gesagt, aber vielleicht fasst es noch einmal ganz knapp zusammen.
Familie.
Gibt es irgendein Vorbild? Du hast ein paar Designer jetzt genannt. Gibt es sonst irgendwen, irgendjemanden, der euch beide inspiriert?
Ja, mich, mein Opa. Da gibt es nicht auch viel mehr. Der war prägend, sehr prägend.
Annette, fällt dir auch irgendjemand ein, der für dich wie ein Vorbild ist?
Mich inspirieren Leute, die offen auf andere Leute zugehen und einfach, ich sage jetzt mal, ihr Umfeld so annehmen, wie sie sind. Mir fällt jetzt keine direkte Person dazu ein, aber das finde ich das Wichtigste, dass man sich allem offen hält und ja, das Leben damit spannend gestaltet.
Nächste Frage, was ist Glück für euch?
Morgens gesund aufzuwachen und immer noch in die Augen zu schauen, die neben mir liegen. Glück ist, wie gesagt, unsere Beziehung, denke ich. Also wie gesagt, Die durften einige Challenges aushalten bisher, aber das ist Glück.
Glück gesund, ist Familie und Familie, Gesundheit.
Dann der letzte Begriff. Habt ihr irgendein Motto, nach dem ihr lebt, nachdem ihr euer Leben gestaltet habt, was euch durch die Tage begleitet?
Impossible is overrated. Das zu translaten, es
das
gibt
auch noch nicht.
Es braucht man, glaube ich, nicht. Ja. Es gibt, ja, impossible is overrated. So, that's.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt auf eure Reise. Wobei, die Reise ist euer Zuhause geworden. Es gab einen Versuch nochmal zwischendrin, zurück nach Deutschland, aber ihr habt euch doch dafür entschieden. Und ich habe gerade schon gelernt, dass ihr euch da sehr wohl fühlt. Das habt ihr zum Schluss auch nochmal ganz deutlich ausgedrückt. Ja, ich glaube, es war sehr spannend für alle, auch zu hören, wie es da abgeht, was er macht, welche Wertigkeit das deutsche Handwerk auch hat, was du da alles vorher gelernt hast und wie du es jetzt umsetzen kannst, aber auch jetzt zu erfahren, wie man vielleicht auch mal, wenn auch nur vielleicht zeitlich begrenzt, mal dahin gehen kann und wenn es auch nur als Urlauber ist. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch und euch alles Gute. Danke euch.
Peter, danke schön. Max, klasse.
Wir danken euch ganz herzlich.
Liebe Grüße Dankeschön. Nach Deutschland und genießt euren Sommer noch.
Macht's gut. Tschüss.
Danke, ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.